Also, das Predigtthema für den heutigen Sonntag ist ja naheliegend die Jahreslosung. Ihr seht sie schon da vorne. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich diesen Vers zum ersten Mal gelesen habe, ich bin ja, ihr wisst, nicht so der ganz langfristige Typ, hab den erst so vor 2 oder 3 Wochen das erste Mal gelesen. Und da habe ich ihn gelesen und habe gedacht, ach nee, das ist ja echt, also so, ich hatte mir mehr erhofft für das Jahr 2024. Also 2023 war turbulent. Mein Highlight übrigens aus dem Jahr 2023 möchte ich mal ganz kurz noch erzählen. Ich weiß nicht, ihr habt ja bestimmt auch so einen Jahresrückblick gemacht, aber ich habe auch für mich so einen politischen Jahresrückblick gemacht oder so einen Rückblick auf die Schlagzeilen des letzten Jahres. Und mein Highlight war die Löwenjagd in Berlin. Das war, da habe ich schon überlegt, ob ich das als Einstieg in die Predigt nutzen kann, aber ich habe einfach keine Brücke gefunden. Aber so ist es auch manchmal. Es würde sich auch anbieten für eine Predigt. Ne? Manchmal denkt man, es wäre ein Löwe und nachher ist es nur ein Wildschwein. Aber darüber predige ich dann ein anderes Mal. Jedenfalls, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, hatte ich erst gedacht, ach nee, da habe ich gar keine Lust drauf. Ich habe ja schon 2-mal über Liebe gepredigt die letzten Wochen und irgendwie, Liebe ist auch immer so, versteht ihr, was ich meine? So anstrengend auch, weil es ist so, es klingt so schön, es klingt so romantisch, es ist so ein großes Wort, aber manchmal auch schwer irgendwie zu füllen. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde, es ist irgendwann auch so ein bisschen ausgelutscht oder ausgedroschen und da hatte ich irgendwie so keine Lust so richtig und dann habe ich mich ein bisschen näher mit diesem Vers, achso, und dazu kam noch, wir hatten jetzt Silvestival, wir waren ja eine Woche mit Jugendlichen aus unserer Gemeinde und aus anderen Gemeinden, also über, das war eine richtig coole Freizeit, 86 Jugendliche und über 30 Mitarbeitende da in Pferden an der Aller. Wir wären fast untergegangen, aber nur fast, also wirklich, es war richtig knapp, die Feuerwehr war da und hat Sandsäcke schon gelegt, aber wir wurden bewahrt und wir hatten unser Café. Das ist das Gebäude, wo wir unser Café hatten, liegt normalerweise so am Feld. Da kann man so auf die Felder blicken. Diesmal war es das Café Seeblick. Wir hatten also richtig, also für die Lage würde man sonst horrende Immobilienpreise bezahlen. Und ab und zu schwamm dann irgendwas vorbei, so vor dem Fenster. Das war schon ganz lustig. Also jedenfalls, da war aber auch das Thema All You Need Is Love. Also alles, was, ja, ihr wisst schon. Weiß nicht, ist glaube ich ein Beatles-Song, oder? Wir haben da gar nicht drüber geredet. Und da ging es natürlich also auch in den Predigten um Liebe, also 4 Predigten, 5 Predigten über Liebe, das also irgendwie dieses Thema Liebe, das hing mir dann schon richtig zum Hals raus. Und dann habe ich überlegt, was sagst du jetzt noch Neues zum Thema Liebe? Und dann habe ich mich näher mit diesem Vers beschäftigt und dann ist mir klar geworden, dass es eigentlich hier um viel mehr geht, als einfach nur um irgendwie das romantische Wort Liebe, um Liebe zwischen zwei Menschen, um Liebe zwischen Gott und Menschen. Es geht eigentlich hier viel mehr um ein Programm. Ich bin letztens mit meinem Fahrrad, mit meinem Rennrad, ich fahre jetzt nicht so viel draußen, weil es ist sehr kalt und das Wetter ist sehr schlecht, ich fahre viel drinnen auf der Rolle und das Tolle ist, auf der Rolle, da kann man so virtuelle Welten befahren mit dem Fahrrad. Und ich bin also letzte Woche Alpe de Huez, ich weiß nicht, ob ihr die Strecke kennt von der Tour de France oder so, das sind über 1000 Höhenmeter am Stück, bin ich gefahren. Habe ich in Angriff genommen, das ist das Schöne, also digital kann ich jetzt behaupten, ich habe das schon mal geschafft. Und das ist so, ich bin da sehr motiviert reingestartet und habe dann gegen Ende gemerkt, es war zu motiviert. Dann wurde die Musik immer aggressiver, die ich gehört habe, während ich gefahren bin, weil ich musste mich ja irgendwie bis zum Ende durchhalten lassen. Und als ich diese Musik gehört habe, am Ende war ein Lied von DJ Khaled, das habe ich 5 oder 6 Mal gehört, das hat mich dann die letzten 200 Höhenmeter noch hochgebracht. All I do is win. All I do is win, 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 no matter what, singt er da. Also alles, was ich tue, ist gewinnen, 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 egal was. Und dann geht es um Geld und dass er nie genug davon kriegen kann. Es ist so ein bisschen selbstironisch. Und dabei wurde mir aber klar, dass es ganz verschiedene Lebensentwürfe gibt. Also das ist in diesem Lied, was da so dargestellt wird, das ist ja so Alpha-Mentalität, sage ich jetzt mal. Also ich gewinne immer, wenn ich in den Raum komme, gehen alle Hände hoch. Ja, und wenn ich und ich kriege Geld ohne Ende. Also das ist so ein bisschen die Mentalität, die da drin steckt. Das ist so ein Lebensentwurf gewinnen. Und den gibt es, glaube ich, sehr häufig in dieser Welt. Es gibt viele Menschen, die leben nach so einem, auf so ein Ziel hin. Es gibt auch Menschen, die haben andere Ideale, die leben für Familie, die leben für vielleicht auch für politische Macht oder für ganz verschiedene Dinge. Und um was es in diesem Vers geht, das ist mir dann so bewusst geworden, als ich das so reflektiert habe, auch im Bezug auf dieses DJ Khaled Song, ist, es geht um einen Lebensentwurf. Es geht um ein Programm. Alles, was ihr tut, tut in Liebe. Sogar von der Wortwahl schon ähnlich wie All I Do Is Win. Also alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und hier ist quasi der Lebensentwurf Liebe. Das klingt erstmal so, finde ich, ein bisschen nichtssagend. Es ist noch nicht so ganz klar, was bedeutet denn das jetzt, alles, was ihr tut, tut in Liebe. Aber es geht auf jeden Fall um mehr, als dass jetzt nur ein Mensch lieben soll. Sondern es geht um eine Gemeinde, namentlich die Gemeinde in Korinth. Und Paulus sagt zu dieser Gemeinde, alles, was ihr tut, und eigentlich steht da gar nicht alles, was ihr tut, sondern alles, was bei euch passiert, soll in Liebe passieren. Das heißt, dieses Programm von der Gemeinde ist Liebe. Und es geht hier nicht um irgendeine Liebe, sondern es geht um eine spezielle Form von Liebe. Wir haben auf Deutsch ja nur ein Wort für Liebe. Auf Griechisch gibt es, und das finde ich sehr cool, drei verschiedene Wörter für Liebe. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört oder höchstwahrscheinlich schon mal gehört. Es gibt das Wort Phileo, das ist die freundschaftliche Liebe. Das ist eigentlich eine Art von Liebe, die findet man wahrscheinlich so am allerhäufigsten. Und es ist auch eine Liebe, die bringt mir auch was. Also es ist eine echte Liebe, auch ein Gefühl, aber auch eine Liebe, die bringt mir was. Also das ist diese Art von Liebe. Ich gebe meinem Kumpel ein Bier aus und dann weiß ich aber auch, er wird mir auch mal ein Bier ausgeben, höchstwahrscheinlich. Oder ich, keine Ahnung, ich leihe meiner Nachbarin eine Packung Mehl und dafür wird sie mir auch irgendwann eine Packung Mehl geben. Das ist so diese Phileo-Liebe. Es ist so eine Liebe, die ist noch nicht so sehr verfänglich, aber auch ein Stück weit eigennützig, würde ich sagen, denn sie bekommt auch was zurück. Dann gibt es diese Liebe, wobei man sagen muss, im Griechischen wird die auch sehr idealisiert. Also das ist nicht einfach nur eine Liebe, die an sich selber denkt, sondern es ist schon auch eine sehr hohe Form der Liebe. Also ihr wisst es auch, wenn ihr Freundschaften habt, die können schon sehr eng auch sein und sehr intensiv. Es gibt die zweite Form der Liebe, das ist die Eros-Liebe. Das ist die erotische Liebe. Und da geht es auch, es sind auch viele Gefühle im Spiel, es ist natürlich auch Körperlichkeit im Spiel, aber es geht auch immer ein Stück weit um Befriedigung oder um ein Bedürfnis, das man selber auch hat. Also es ist auch keine Form von selbstloser Liebe, sondern eine Form von Liebe, die auch immer sich selber so ein bisschen im Blick hat. Und dann gibt es eine dritte Form von Liebe und das ist die Liebe, die Paulus hier schreibt, von der Paulus hier schreibt, das ist die Agape-Liebe. Und Agape ist die einzige von diesen drei Formen der Liebe, die sich selber eigentlich nicht im Blick hat. Also die eigentlich mehr das Wohl des anderen im Blick hat als sich selber. Agape, würde ich sagen, ist die Liebe, die idealerweise Eltern zu ihren Kindern haben. Es ist eine Liebe, die immer gibt und nichts zurückerwartet. Es ist eine Liebe, die bedingungslos ist, könnte man fast sagen. Wobei ich behaupten würde, es wird oft in Predigten gesagt, diese Liebe, die gibt es nur bei Gott. Das würde ich behaupten, stimmt aber nicht. Also zumindest nach dem griechischen Verständnis nicht. Also diese Liebe in der wirklich praktischen Form gibt es natürlich unter Menschen nicht, weil irgendwas wird es immer geben, was Menschen auch zurückerwarten. Aber das Ideal ist nicht ein rein göttliches Ideal, sondern das gilt auch für Menschen. Und bei Paulus ist es so, dass Paulus sich also diese Liebe wünscht in der Gemeinde. Er sagt, diese Liebe soll sozusagen der Motor sein für alles, was ihr tut in eurer Gemeinde, für alles, was passiert in eurer Gemeinde. Und jetzt ist natürlich, so finde ich die Frage, toll, schön und gut, aber diese Liebe, die ist ja ziemlich schwer. Und deswegen soll der Titel auch sein von der Predigt heute, Tough Love. Also harte Liebe, schwere Liebe, schwierige Liebe. Tough Love, weil ich finde, das ist ganz schön schwer, ganz schön viel erwartet. Und das ist viel erwartet, das zeigt mir auch eine Geschichte aus der Bibel. Petrus, der sitzt doch am Ende da mit Jesus an diesem Feuer. Ich habe auch schon ein paar Mal über diese Szene gepredigt. Und dann sagt doch Jesus zu ihm, liebst du mich? Dreimal. Und dann sagt er dreimal, dann hüte meine Schafe. Und zweimal verwendet Jesus dieses Wort Agape. Liebst du mich mit Agape-Liebe? Und Petrus erkennt, nachdem er Jesus ja verraten hat, ich dachte immer, ich könnte ihn so lieben. Aber ich muss feststellen, und deshalb fängt er dann auch an zu weinen, Petrus, in dieser Situation, dass ich das nicht kann. Ich kann Jesus diese Liebe nicht geben, ich kann sie ihm nicht versprechen. Es ist zwar mein Wunsch, dass ich ihn so liebe, aber wenn ich ganz ehrlich bin, als es drauf ankam, als es um mein eigenes Leben ging, als es darum ging, mich selbst zu opfern für Jesus, da habe ich dann doch erkennen müssen, so stark war diese Liebe nicht. So viel konnte ich ihm nicht geben. Und deshalb bleibt er am Ende bei Phileo stehen und sagt zu Jesus, ich kann dir versprechen, kann ich dir nur diese Liebe. Und gleichzeitig fordert jetzt Paulus von uns aber diese Agape-Liebe in der Gemeinde. Das finde ich ganz schön hart von Paulus. Wie sollen wir das schaffen, Paulus? Also ich finde es herausfordernd, wenn blöd angemacht wird in der Gemeinde, ja, oder man hat sich Mühe mit irgendwas gegeben und dann kommt nur eine Kritik am Ende, ist schon herausfordernd dann zu sagen, weißt du was, lieber Bruder, liebe Schwester, komm, wir umarmen uns jetzt erstmal, ich hab dich so lieb und alles, was du tust, ist in meinem Interesse. Schon herausfordernd. Und das ist, darüber habe ich auch schon bei den letzten zwei Predigten gesprochen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ist ja ein Imperativ, also ein Befehl. Ist schon eine Herausforderung, weil Liebe kann man ja nicht befehlen. Also meine Oma, die hatte das oft, das habe ich schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt, dass sie mir in Telefonaten so gute Ratschläge gegeben hat. Ja, Sammy, bet mal mehr oder so. Und es hat mich immer gestört, weil ich habe immer gedacht, dieser Befehl, der löst bei mir eher Widerstand aus, als dass ich das jetzt mache. Und gerade Liebe ist ja auch etwas, was man vielleicht nicht unbedingt erzeugen kann, sondern etwas, ja, worauf man auch angewiesen ist. Also wie meint Paulus das hier? Er gibt ja diesen Hinweis nicht einer einzelnen Person, das finde ich schon mal entscheidend, sondern er gibt ihn einer ganzen Gemeinde. Und es ist eine Gemeinde, die so immer wieder in der Gefahr steht, auseinanderzureißen, weil Menschen verschiedenster kultureller Herkunft und verschiedenster auch sozialer Stände da zusammentreffen in der Gemeinde. Also die sind sehr unterschiedlich. Und deswegen ist Paulus auch so wichtig in dem Brief an diese Gemeinde, dass im Zentrum von allem diese Liebe steht. Im ersten Korintherbrief, ihr wisst es, zumindest wenn ihr schon mal auf einer christlichen Hochzeit wart, 1. Korinther 13 kommt in fast jeder Hochzeit irgendwo vor, das hohe Lied der Liebe. Also Paulus macht da einen ganz riesen Fass auf mit der Liebe. Er baut sich wie so eine Art Liebestheologie, könnte man sagen, eine Theologie, die sich um die Liebe dreht. Und diese Liebe soll im Zentrum von der Gemeinde stehen. Das finde ich ganz spannend. Also es geht nicht nur um eine einzelne Person, sondern es geht um die ganze Gemeinde und es geht um etwas, was die Gemeinde zusammenhält. Und das ist übrigens keine Idee von Paulus, sondern eine Idee von Jesus. Jesus hat das auch schon gesagt zu seinen Jüngern, an der Liebe untereinander soll man euch erkennen. Also an eurer Liebe zueinander. Und jetzt ist aber trotzdem noch die Frage, wie funktioniert das, diese Liebe? Und ich glaube, Paulus meint damit, diese Liebe ist eine Aufgabe. Einerseits ist sie ein Geschenk von Gott. Diese Liebe kann man nur entwickeln, wenn man sie von Gott geschenkt bekommt. Diese Liebe kann man nur entwickeln, wenn man den Heiligen Geist hat und der Heilige Geist einen dazu befähigt. Ja, ich habe schon Dinge erlebt, auch Vergebungen erlebt oder so, wo ich sagen würde, das ist übermenschlich, das geht nur durch Gottes Hilfe. Aber es ist auch eine Aufgabe. Es ist auch Training in gewisser Weise. Also Agape, dieses Programm von Paulus, dieses politische Programm, dieser Lebensentwurf ist auch eine Aufgabe. Und ich glaube, dass man könnte auf Neudeutsch oder auf Englisch davon sprechen, dass es um ein Mindset geht. Also es geht darum, mit welcher Einstellung gehe ich durchs Leben? Wie stehe ich morgens auf? Welche Brille, das hatten wir in einer von den Predigten auf dem Silvester, welche Brille setze ich auf, wenn ich morgens aus dem Haus gehe? Und ich glaube, das fängt schon da an, wie schaue ich auf mich selber? Und deshalb sage ich, diese Agape-Liebe, die kann kein Mensch haben, der nicht weiß, dass Gott ihn bedingungslos liebt. Man kann zwar liebevolle Eltern haben, aber ich glaube, so eine ganz bedingungslose Liebe wird es trotzdem nicht geben bei Eltern. Also da so ideale Eltern habe ich noch nie kennengelernt, die sagen, ich lasse auf mir rumtrampeln Tag und Nacht von meinem Kind und das ist mir alles egal, ich liebe es von ganzem Herzen. Wenn ja, dann zeigt sie mir, dann lasse ich mich von denen beraten in der Erziehung meiner eigenen Kinder. Aber bis jetzt habe ich das noch nicht erlebt. Und diese Liebe, die gibt es aber nur bei Gott. Und wenn ich weiß, ich bin mit dieser Liebe geliebt, dann hilft es mir, diese Brille schon morgens aufzusetzen. Und das ist so ein Ding, das kann man wirklich als Affirmation machen. Man kann sich vor den Spiegel stellen am Morgen und kann sagen, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und es funktioniert. Und mir fällt es bis heute sehr schwer, mir das zu sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, das ist etwas, woran wir auch arbeiten können. Also es fängt bei dieser Liebe zu mir selber an. Auch das ist schon Arbeit. Ja? Ich nehme Supervision, ich gehe in die Seelsorge, ich suche mir Leute, die mit mir Dinge aufarbeiten, die vielleicht verhindern, dass ich mir selber mit offenem Herzen zusprechen kann, ich kann mich selber lieben. Das klingt jetzt so arrogant, aber es geht gar nicht um Arroganz, sondern es geht darum, mich so anzunehmen, wie ich bin und dann diese Liebe zur Verfügung zu haben, sie an andere weiterzugeben. Also das ist so ein Prozess, der auch für mich total wichtig ist und an dem ich auch arbeite in den letzten Jahren und auch durch diese Seelsorgeschulung, zu der ich ja musste, zum Glück musste, sonst wäre ich da vielleicht nicht freiwillig hingegangen, ausgelöst wurde, dass ich mich selbst so lieben kann, wie ich bin. Ich habe jetzt am Ende des Jahres habe ich so einen Post gemacht, auch da geht es auch nochmal um Rennradfahren, 7000 Kilometer bin ich gefahren in dem Jahr und habe geschrieben, ich bin stolz auf mich. Das hätte ich nie vorher geschrieben. Und als ich das geschrieben habe, das war für mich so ein richtiges Erfolgserlebnis, ein Glückmoment, weil ich so froh bin, dass ich in meinem Leben an diesem Punkt angekommen bin, dass ich sagen kann, ich bin stolz auf mich. Das hat für mich was mit Selbstliebe, mit Annahme zu tun, dass ich mich selbst annehmen kann, so wie ich bin. Also da fängt es an und das soll auch eine Einladung sein. Ja, sucht euch Seelsorge, ihr könnt uns Pastoren ansprechen, ihr könnt aber auch Seelsorge euch suchen, aber arbeitet daran, wenn ihr merkt, das ist für euch ein Thema, ihr könnt euch selbst nicht so annehmen, wie ihr seid, daran kann man arbeiten mit Hilfe von anderen. Und dann kann man auch mit dieser Brille rausgehen und man kann durchs Leben gehen und man kann Leute sehen und diese Agape-Liebe verbreiten an die Menschen um sich herum. Ja, wenn ich aus der Tür komme und ich sehe, die Nachbarskatze hat schon wieder bei mir vor die Tür gekackt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie gehe ich damit um. Und wenn ich vielleicht selber frustriert bin, dann gehe ich rüber zum Nachbarn und schmeiße ihm einen Briefkasten oder so. Nicht die Katze. Oder ich schnauze ihn an oder was auch immer. Ja? Oder ich gehe hin und sage, ey, das ist doch auch schön, dass die Katze sich wohlfühlt bei mir. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich könnte ein Katzenklo aufstellen oder eine Hütte bauen für die Katze. Ja, ich kann irgendwas tun, womit ich Liebe verbreite. Und genauso geht es auch in der Gemeinde. Ja, ich kann überlegen, das heißt nicht immer klein beigeben, das heißt nicht immer alles so machen, wie der andere es gerne hätte, sondern das heißt, in Liebe zu überlegen, wie kann ich dem begegnen, ohne mich selbst aufzugeben dabei, ohne mich selbst irgendwie zu verleugnen, sondern wie kann ich dem begegnen in Liebe, dem Bedürfnis des anderen. Und oft gibt es, ich finde, Gemeinden sind ein tolles Beispiel dafür, dass es gute Kompromisse gibt, die beiden gerecht werden. Und ich bin auch, das wurde mir auch bewusst, als ich diesen Song gehört habe, All I Do Is Win, dass ich, wie dankbar ich dafür bin, dass ich christliche Arbeitgeber habe. Ich weiß, die meisten von euch haben das nicht und das soll jetzt kein, ihr sollt euch dafür nicht schlecht fühlen, aber ich merke, dass es da einen Unterschied gibt. Ich habe ja vorher auch schon oft an anderen Arbeitsplätzen gearbeitet und es macht einen Unterschied, wie das Klima ist, ob man in einem Klima ist, wo ich weiß, der andere will mein Bestes, der andere schaut nicht immer nur darauf, was bringe ich ihm, sondern er sieht mich als Mensch und er sieht mich auch in Liebe. Und das merkt man auf einer christlichen Freizeit, ja, wo wir jetzt waren, finde ich, merkt man sofort, was herrscht da für eine Atmosphäre. Und das ist für mich ein kleines Stück von dem, was Paulus hier meint. Und das ist sozusagen eine Strategie, die Paulus uns hier mitgibt, also ein Lebensentwurf, an dem wir uns orientieren können. Und jetzt möchte ich mit euch ein kleines Spiel spielen, weil jetzt geht es um die Frage, wie hilft uns diese Liebe, uns zu orientieren als Gemeinde im neuen Jahr? Und auch vielleicht als jeder Einzelne. Ich finde, so ein neues Jahr ist oft ja wie so ein Navigationssystem. Ja, man steht an einem Ort, man kann manchmal vielleicht gar nichts dafür, wo man gerade steht. Aber jetzt ist die Frage, was mache ich draus? Und viele nehmen sich dann vor, ich mache mehr Sport, ich mache dies, ich höre mit dem Alkoholtrinken auf oder was auch immer. Und das sind verschiedene Richtungen, die man einschlagen kann. Und für mich ist so ein bisschen die Frage, wie kann Liebe uns jetzt leiten bei dem, was wir tun? Und dazu habe ich ein Spiel für euch. So als kleine Auffrischung zwischendrin. Silvester ist noch nicht so lange her, vielleicht seid ihr noch müde. Damit ihr wieder auf Trab kommt, ein kleines Spiel zwischendurch. Das Spiel heißt Geogesser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es geht quasi darum, wir werden gleich an irgendeinem Ort in der Welt rausgeschmissen. Bei Google Street View. Und müssen erraten, wo sind wir. Ja. Und das können wir tun, indem wir uns bewegen. Also Victor, du kannst ja dann immer dahin klicken, wo wir sagen, dass wir lang gehen wollen, okay? Okay, seid ihr alle bereit? Ach so, und wenn jemand sofort den Ort erkennt, dann sagt es bitte nicht, weil sonst ist das Spiel zu schnell vorbei. Das wäre dann schade. Okay, dann los. Ich weiß gar nicht. Ah ja, wir haben 3 Minuten Zeit. Okay. Also unten seht ihr so eine Weltkarte und da sollen wir dann eintippen, wo wir sind, möglichst genau. Seht ihr es alle, ja? Okay, also dann guckt euch mal um, in welche Richtung sollen wir gehen? Ich würde sagen, wir gehen mal in diese Richtung geradeaus, ne? Also Richtung von dieser Säule, ja? Okay, da steht diese Säule, kennt die schon jemand? Nee, okay, dann gehen wir mal weiter, vielleicht da in Richtung von diesen Autos. Das hilft auch schon, ja.
Portugal,
oh, spannend, okay. Victor, vielleicht kannst du mal weiter da in diese Richtung zu den Autos gehen, da.
Italien,
oh, das stimmt, da ist eine italienische Flagge. Ne? Aber das kann auch trügerisch sein manchmal. Die Botschaft, ja, vielleicht. Okay, aber wir können ja mal noch weitergehen. Achso, den Platz. Victor, kannst du nochmal zurückgucken? Wir wollen den Platz nochmal sehen. Oh, da ist irgendein Schild. Können wir das lesen? Kannst du da dich... Nee, ich meine links über dem Gebäude. Was steht da? Ja, kannst du da ranzoomen? Was? Okay, ja, könnte auch vieles sein. Okay, ja, dann, okay, den Platz haben. Kannst du nochmal, genau, vielleicht gehen wir nochmal in die Richtung. Oh, da hängt aber auch eine italienische Flagge. Du weißt, wo es ist?
Ja, es ist Rom.
Ah, Rom. Ja, dann sind wir ja schon ziemlich. Jetzt können wir mal gucken, ob wir es so ganz genau eingrenzen können. Warst du da schon, Helma?
Ja.
Ach, ja, dann ist ja umso besser. Okay, aber Italien war ja dann schon mal richtig. Okay, ja, vielleicht können wir ja nochmal auf... Da ist schon mal also absolutes Halteverbot. Das ist gerade für uns Deutsche auch wichtig, wenn wir in Italien sind. Genau. Okay, also ja, dann gucken wir doch mal, ob wir es jetzt... Wir haben nur noch eine halbe Minute, dann müssen wir das jetzt eingrenzen auf der Karte. Kannst du schon mal Rom raussuchen? Ja, noch ein bisschen näher ran. Wir gucken mal, ob wir es ganz genau hinkriegen. Ist es irgendwo am Wasser war das doch, oder? Am Tiber, okay. Helma, jetzt kannst du uns noch mal helfen. Wo genau ist es jetzt in Rom? Okay, ja, dann scrollen wir noch ein bisschen weiter rein. 3 Sekunden, schnell, klick irgendwas an, schnell. Ah, okay, wow, wir sind? Okay, 6,5 Kilometer entfernt, das ist, glaube ich, ein solides Ergebnis. Ihr habt sehr gut mitgemacht, vielen Dank, das war's. Und es ging jetzt um Navigation, ja. Also ganz perfekt passt dieses Beispiel nicht, aber es geht so ein bisschen darum, wo wir jetzt hingelaufen sind in dem Spiel, ist eigentlich egal. Sondern es geht eigentlich darum, mit welchen Augen schaue ich mich um, da wo ich bin. Und ich glaube, das, was Paulus hier meint mit diesem Satz, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ist genau das Gleiche. Wo ihr hingeht als Gemeinde, ist eigentlich egal, solange Liebe euer Motor ist. Ich begründe das auch noch. Das Wort, was hier steht, geschehe, ist auf Griechisch das Wort ginomai. Das heißt, das ist das gleiche Wort, was auch in Genesis drin steckt. Also etwas entsteht. Ginomai heißt nicht, also eigentlich dieses tut, alles was ihr tut, ist eine falsche Übersetzung oder schon eine Interpretation, sondern es geht eigentlich darum, alles unter euch passiere in Liebe oder entstehe in Liebe. Also was Paulus damit meint, ist vielmehr, es geht nicht darum, was ihr tut, sondern es geht darum, was aus der Liebe erwächst, die unter euch ist. Das heißt, eine Gemeinde ist gar nicht so sehr etwas, was strategisch nach vorne bewegt werden muss, sondern eine Gemeinde ist etwas, was dynamisch entsteht. Und das Einzige, was es dafür braucht, dass diese Gemeinde in einer guten Art und Weise entsteht und wächst, ist Liebe. Das ist, was Paulus damit meint und das finde ich total faszinierend. Das finde ich, das hat mich wieder aufgeweckt. Das hat wieder Lust bei mir gemacht, mich doch mit diesem Vers auseinanderzusetzen. Also ginomai, alles was ihr tut, alles bei euch passiere in Liebe. Also es ist fast egal, wo die Reise hingeht für euch als Gemeinde, solange der Motor die Liebe ist, ist alles richtig. Und das ist für mich eine Perspektive für unsere Gemeinde im neuen Jahr. Ist euch mal aufgefallen, dass Paulus kaum Gemeinden strategische Ratschläge gibt? Der hat eigentlich fast nie in irgendeinem Brief, oder mir ist kein wirkliches Beispiel eingefallen, hat er gesagt, ihr müsst dies oder jenes tun, um zu wachsen. Er sagt fast nie, ihr müsst dies oder jenes tun, um Leute zu erreichen. Oder probiert doch mal diese Marketingstrategie. Oder stellt mal diese Leute als Pastoren ein oder so. Macht er nicht. Sondern er gibt ihnen Ratschläge, wie sie miteinander umgehen sollen. Er versucht, die Beziehungen in der Gemeinde zu reparieren. Darum geht es. Das finde ich total faszinierend. Und womit setzen wir uns auseinander in der Gemeinde? Und das ist für mich die Perspektive fürs neue Jahr. Das ist für mich die Orientierungshilfe. Es geht nicht gar nicht so sehr, wie stelle ich das Navi ein, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, was ist mein Motor? Welchen Treibstoff verwenden wir für die Gemeinde? Matze Dikristin, der neue GJW-Leiter, hat auch gepredigt auf dem Silvestival und er hat einen Satz gesagt, der stand auch bei Instagram, den fand ich sehr gut. Er hat gesagt, macht Gemeinden zu einem Ort, wo Liebe herrscht oder wo Liebe das Programm ist und dann läuft auch keiner mehr weg, dann kommen die Leute und die wollen nicht mehr weggehen. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, wenn Leute wirkliche Liebe, wenn sie diese Agape erfahren in der Gemeinde, wenn sie hierher kommen und sie merken, ich bin hier angenommen, ich werde hier nicht nach meiner Leistung beurteilt. Ich darf hier so sein, wie ich bin. Und ich muss mich nicht für jemanden verändern, sondern ich darf mich von Gott verändern lassen. Wo Kritik so geübt wird, dass du wirklich glauben kannst, dass sie aus Liebe geübt wird, die Kritik, und nicht um so zu sein, wie der andere dich gerne hätte. Oder wo du Fehler machen darfst und die werden dir wirklich vergeben und du darfst wirklich wieder von vorne anfangen. Ich glaube, wenn man in so eine Atmosphäre kommt, dann will man nicht mehr freiwillig da weg. Und dann bringt man auch Leute mit und dann fühlt man sich da auch richtig wohl. Und ein letzter Gedanke für mich ist die Hoffnung. Das habe ich auch in meiner Predigt auf dem Silvestival gesagt, das ist mir so ganz neu bewusst geworden, diese Trias, Glaube, Liebe, Hoffnung, die Paulus hat. Ja, er sagt ja, am Ende bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Das macht schon Sinn, dass die drei zusammenstehen. Das sind nicht einfach drei schöne Wörter, die Paulus sich da ausgesucht hat, die drei meistgenutzten Wörter bei griechischen Philosophen oder so. Sondern das macht schon Sinn, weil Glaube, Liebe und Hoffnung hängen zusammen. Wir brauchen den Glauben, um diese Agape-Liebe überhaupt haben zu können. Das habe ich schon erklärt. Ja, ich glaube, wir brauchen den Glauben an Gott, um überhaupt eine Motivation zu haben, so zu lieben. Jemand, der nicht an Gott glaubt, der hatte keinen Grund, mit Agape-Liebe zu lieben. Weil was bringt für ihn dabei raus? Und da kommt für mich dann auch die Hoffnung ins Spiel. Agape, mit jemandem mit Agape zu lieben, hat immer auch was mit Hoffnung zu tun. Mit der Hoffnung, das ist nicht umsonst. Also Liebe ist immer auch ein Stück weit Hoffnung. Das ist nicht umsonst, was ich da investiere. Gott macht sein Versprechen am Ende wahr und Gott kann am Ende die Vorzeichen verändern von dieser Welt. Weil aus weltlicher Sicht macht Agape keinen Sinn. Ich habe es gerade gesagt, was springt für mich dabei raus? Aus weltlicher Sicht würden die Leute sagen, ja, das ist businesstechnisch total unklug, jemanden immer wieder zu vergeben. Ja, ihn nicht abzustrafen, nicht zu gucken, was kann ich aus ihm rausholen. Human Resources ist so der Begriff, ja. Was kann ich aus diesem Menschen rausholen? Das ist wirtschaftlich nicht klug. Und deshalb ist Agape immer auch ein Stück Hoffnung. Gott macht wahr, was er versprochen hat. Gott macht wahr, wenn ihr mit Agape Liebe liebt, dann wird etwas dabei rauskommen, was ich euch verheiße und nicht, was euch die Welt verheißt. Jetzt guckt ihr alle so fragend. Versteht ihr, was ich damit meine? Ja, also das ist das, was für mich Hoffnung ist. Gott kann die Vorzeichen verändern. Und ich weiß, es sieht gerade nicht gut aus in dieser Welt. Es sieht politisch nicht gut aus. Die Voraussichten für 2024, sie geben keinen großen Grund zur Hoffnung. Die Wahrscheinlichkeit, einen Atomkrieg zu erleben, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, irgendwie im Lotto zu gewinnen. Ja, das auf jeden Fall. Und trotzdem glaube ich, dass wir als Christen Grund zur Hoffnung haben. Weil wir es mit einem Gott zu tun haben, der nicht an die Vorzeichen dieser Welt gebunden ist. Weil wir es mit einem Gott zu tun haben, der gerade da, wo es für uns Menschen ausweglos erscheint, erst anfängt, so richtig zu wirken. Ein Gott, der vor dem Meer, wo es keinen Ausweg mehr gibt, erst richtig anfängt, seine Macht zu beweisen. Und ich glaube, in genau so einer Situation dürfen wir uns eigentlich dankbar schätzen. Ja, wir dürfen uns vielleicht sogar dankbar schätzen, dass es ausweglos aussieht, weil wir wissen, dass unser Gott uns überraschen kann und weil wir Grund zur Hoffnung haben. Und in dieser Hoffnung lasst uns das Risiko eingehen und mit Agape lieben. Lasst uns Agape den Motor sein für unsere Gemeinde. Lasst uns darauf vertrauen, dass Gott die Vorzeichen verändern kann. Und für mich ist es ein Stück weit auch dieses Vertrauen von Jesus, ans Kreuz zu gehen. Ja, Jesus weiß nicht, was kommt dabei raus, aber er hat zu seinen Jüngern gesagt, es gibt keine größere Liebe als die, die ihr Leben aufgibt für ihre Freunde. Es gibt keinen größeren Selbstverzicht, als sein Leben zu opfern. Und Jesus wusste selber nicht genau, was kommt dabei am Ende raus. Und trotzdem hat er es gemacht. Und das ist unser Vorbild. Und darauf werden wir auch gleich beim Abendmahl nochmal eingehen. Und in dieser Hoffnung ist er in den Tod gegangen und diese Hoffnung wurde vielfach belohnt. Also die Entscheidung zur Liebe, zur Agape, zu diesem Lebensentwurf ist immer auch eine Entscheidung, die Kontrolle an Gott abzugeben und zu vertrauen, dass er es am Ende richtig macht. Und das ist mein Wunsch für uns als Gemeinde in diesem Jahr, dass wir nicht auf das schauen, was wir erzeugen können, nicht auf das schauen, was nach weltlicher Sicht möglich ist, sondern dass wir hoffen und vertrauen und lieben und schauen, was Gott daraus machen kann. Amen.